Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Peterchens Mondfahrt ist für Hans-Jürgen Bartsch ein Begriff. Oder Jules Verne von der Erde zum Mond. Alles Fantastereien seiner Kindheit. Doch dann kam er wirklich, der 21. Juli 1969. Wenn ihr diese Sendung gerade live hört, dann also war das genau vor einem halben Jahrhundert, auf den Tag. Daher müssen wir uns doch heute unbedingt mit dem Mond beschäftigen, oder?
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Den Mond sieht man jeden Tag da draußen stehen, der steht groß am Himmel, da kann man doch einfach hinfahren.
Sie sind der Mann auf dem Mond.
Das Hauptproblem, um tatsächlich zum Mond zu kommen, heißt Energie. Ich muss 40.000 Stundenkilometer schnell fliegen, um zum Mond zu kommen. Also ein hochkomplexes System von Technik in der direkten Nachbarschaft einer Superbombe, die permanent explodiert.
Wer ist denn eigentlich zuständig für den Weltraum? Es gibt keine staatliche Hoheit, keine nationale Souveränität im Weltraum. Auch nicht auf dem Mond.
In Jules Vernes Roman, wer hat den gelesen, ging es vor allem noch um die Vorbereitung des Mondfluges. Für die Ingenieure und Astronauten der Apollo 11-Mission 1969 aber reichte das natürlich nicht. Wenn ihr gleich von unserem Wissenschaftler hört, welche Überlebenschance die Mathematiker für die Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins errechnet hatten, fasst man sich noch heute an den Kopf und kann gar nicht glauben, dass das alles gut gegangen ist. Aber die Misserfolge gab es später ja doch und hatte es auch schon vorher gegeben. Astronauten verbrannten in ihren Kapseln oder starben schon unmittelbar beim Start. Noch immer sind Mondmissionen mit bemannten Raketen eine ungeheuer knifflige wie gefährliche Sache, ein sehr großes Risiko also und auch 50 Jahre nach dem ersten Flug noch immer sauteuer. Wir haben einen Physiker im Programm, und zwar Volker Ossenkopf Okada, der uns jetzt alles genauestens erklären wird. Sein Thema, der große Schritt von der Schwierigkeit, den Mond zu erreichen.
Ich kann Ihnen keinen interdisziplinären Vortrag versprechen, sondern ich bin Naturwissenschaftler. Das heißt, ich werde natürlich einen naturwissenschaftlichen Vortrag halten, aber es freut mich, dass Sie sich letztlich interessieren für die naturwissenschaftlichen und technischen Aspekte der Raumfahrt zum Mond und will Ihnen deswegen heute ein bisschen klar machen, warum ist das denn tatsächlich ein großer Sprung für die Menschheit. Ich meine, den Mond sieht man jeden Tag da draußen stehen, der steht groß am Himmel, da kann man doch einfach hinfahren. Das heißt, ich werde hier ein bisschen was über die praktischen Hindernisse sagen, warum es nicht so einfach ist, zum Mond zu kommen. Da geht es tatsächlich erstmal los mit Energiebetrachtung, die man als Physiker machen muss und dann Sachen, die wichtig sind, damit man tatsächlich einen Menschen dahin bringen kann und nicht nur einen Roboter, was deutlich leichter ist. Das Hauptproblem, um tatsächlich zum Mond zu kommen, heißt Energie. Um aus dem Schwerefeld der Erde rauszukommen und bis zum Mond, muss ich einfach potenzielle Energie aufbringen, weil wir gefangen sind im Schwerefeld der Erde. Das ist das Gravitationspotenzial der Erde. Das ist das Gravitationspotenzial des Mondes. Das heißt, das ist jetzt die Energie, die nötig ist, um wegzukommen in Megajoule pro Kilogramm. Das ist eine normale SI-Einheit. Also ich muss hier knapp 60 Megajoule pro Kilogramm aufwenden, um hier da hochzukommen von der Erde Richtung Mond. Entfernung ist kein Problem. Es sind zwar 370.000 Kilometer, aber das dauert dann halt ein bisschen. Letztlich, das kann ich aber im Prinzip vernachlässigen. Das Wichtige ist wirklich diese Energie. Und was man auch sieht, zum Zurückkommen, das kostet relativ wenig, um da wieder rauszukommen und Richtung Erde zurück. Um die Energie aufzuwenden, die einzige Möglichkeit, die wir haben, um Energie selber aufzuwenden, um aus diesem Potenzialtopf, wie wir ihn nennen, rauszukommen, ist kinetische Energie aufbringen, das heißt Geschwindigkeit. Wir können das Ganze also übersetzen in ein Geschwindigkeitsdiagramm, was ich aufbringen muss an Geschwindigkeit, um da rauszukommen. Und da sind wir bei etwa 40.000 Stundenkilometern. Ich muss 40.000 Stundenkilometer schnell fliegen, um zum Mond zu kommen. Da gibt es nichts dran zu diskutieren. Das ist die Grundvoraussetzung der Physik. Die lernt man im ersten Semester, das auszurechnen. Da kann man nichts dran ändern. Da 40.000 eine etwas unhandliche Größe ist, wir rechnen üblicherweise in Kilometern pro Sekunde, dann sind wir bei 11 Kilometern pro Sekunde. Zum Vergleich, 11 Kilometer pro Sekunde, eine Gewehrkugel hat eine Geschwindigkeit von etwa 0,8 Kilometer pro Sekunde, ist also mehr als 10-mal langsamer, als was die Rakete sein muss. Wir brauchen also eine ziemlich schnelle Gewehrkugel, um zum Mond zu kommen. Und die Idee ist natürlich, ja, dann macht man das wie eine Gewehrkugel. Das hat Jules Verne in seiner Von der Erde zum Mond genau gemacht. Er hat einfach gesagt, ja, dann bauen wir eine sehr lange Kanone. Die Kanone in dem Beispiel war 270 Meter lang, also erheblich, und ist da in das Geschoss eingestiegen und in dem Roman natürlich zum Mond geflogen. Das kann man so als Konzept nehmen und dann jetzt die Physik drauf anwenden lassen und schauen, funktioniert das? Das heißt, ich rechne das Ganze nach. Dokumentiert sind die 270 Meter Kanonenlänge. Ich weiß, ich muss 11,1 Kilometer pro Sekunde schnell werden am Ende der Kanone. Das heißt, die Beschleunigung über die Kanone kann ich ausrechnen. Das sind dann 230.000 Meter pro Sekunde ins Quadrat. Das sind also 23.000-fache der Erdbeschleunigung. Das heißt, das Ergebnis ist dann das und nicht das, was bei Jules Verne rauskam. Das heißt, so geht es offensichtlich nicht. Was man stattdessen machen kann, ist, was der menschliche Körper aushält, sind etwa das 20-fache an der Erdbeschleunigung, wenn man entsprechende Sitze hat, die das Skelett stützen und uns einigermaßen intakt halten. Also bis 20-fache Erdbeschleunigung können wir aushalten. Und wenn ich das zurückrechne auf Jules Verne, dann komme ich auf eine Kanonenrohrlänge von 313 Kilometern. Das heißt, ich müsste jetzt ein Kanonenrohr mit 313 Kilometern bauen, was natürlich auch praktisch schwierig ist. Die Idee ist dann einfach zu sagen, ja, wenn ich mein Geschoss nicht in einer Kanone beschleunigen kann, dann muss ich einfach meine Kanone quasi mitführen. Und das ist das Prinzip einer parabolischen Düse, nämlich das heißt, das Triebwerk einer Rakete ist nichts anderes, dass ich meine Explosionsgase jetzt in die richtige Richtung lenke und das diese 300 Kilometer lang, dann habe ich das Problem auch gelöst. Das heißt, ich habe eine parabolische Düse als die ideale Lösung, die ich ausrechnen kann. Die genauen Parameter, das ist dann höhere Physik, das auszurechnen, aber im Prinzip funktioniert das genau so. Und was wir brauchen, ist eine möglichst schnelle Ausströmgeschwindigkeit meiner Explosionsgase hier aus der Düse. Was man erreichen kann, heutzutage komme ich auf eine Ausstoßgeschwindigkeit von bis zu 4 Kilometer pro Sekunde. Das ist technisch machbar. Im Vergleich dazu, wenn ich mir eine normale Explosion anschaue, also Knallgasexplosion, Wasserstoff und Sauerstoff zusammen, und schaue, wie schnell explodiert sowas, dann kommen wir da nur auf 2 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, weniger explosive Gase bis 3 Kilometer pro Sekunde. Gut, mit TNT kann ich bis fast 7 Kilometer pro Sekunde erreichen. Aber was ich hier habe, ist damit eine fortlaufende Explosion über 300 Kilometer und das Ganze in einem System komplexer Technik. Und die Explosion muss natürlich auch die ganze Zeit noch gefüttert werden. Das heißt, ich habe dann meinen Treibstoff an der Stelle. Sauerstoff, Wasserstoff wird durch ein kompliziertes Pumpensystem gefördert mit Durchsetzen von Kubikmetern pro Sekunde, Druckgas, um den Treibstoff hineinzudrücken. Also ein hochkomplexes System von Technik in der direkten Nachbarschaft einer Superbombe, die permanent explodiert. Daran kann man etwa sich überlegen, dass das technisch nicht so ganz trivial ist. Womit betreibt man das? Der beste Treibstoff, den wir heute kennen, ist eine Mischung tatsächlich aus Sauerstoff und Wasserstoff. Das heißt, ich habe flüssigen Wasserstoff, flüssigen Sauerstoff. Die kriege ich flüssig, wenn ich sie entsprechend kühl mache. Das heißt, bei Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt. Das heißt, ich muss in der Rakete entsprechend gut isolierende Wände einbauen. Dann kann ich die tatsächlich lang genug lagern, dass damit ein Start möglich ist. Es gibt andere Treibstoffe, was in dem Fall von Apollo verwendet wurde, war eine Art Kerosin und flüssiger Sauerstoff. Da gab es halt viel Erfahrung aus der Industrie. Wenn man sich aber anschaut, letztlich wie die Geschwindigkeiten sind, die erzeugbar sind, dann schlägt diese Mischung aus flüssigem Sauerstoff und flüssigem Wasserstoff alles andere um einen deutlichen Faktor. Das heißt, da sind wir heute im Prinzip besser als bei Apollo. Was man auch verwenden kann, was wesentlich unkomplizierter ist, im Prinzip sind Feststoffraketen. Das heißt, ich benutze jetzt keinen Treibstoff, der flüssig an sich ist, sondern fest. Das lässt sich leicht verarbeiten dann. Da habe ich all die Elemente so wie im TNT einfach zusammengepackt in einer Matrix, wird hier in die Stufe einfach reingeschmiert, ausgefräst in der richtigen Form, dass es im richtigen Schema abbrennt und funktioniert, brennt dann ab mit 2 Tonnen pro Sekunde als Explosionsstoff, der dort abbrennt. Nachteil davon ist, damit kriege ich leider nur Ausströmgeschwindigkeiten in der Größenordnung 2,7 Kilometer pro Sekunde. Wenn das einmal brennt, dann brennt es, da kann ich nichts steuern. Und ist hochexplosiv, das Ding. Die nächste Frage ist, wenn wir jetzt wissen, wir brauchen Sauerstoff und Wasserstoff, wie viel brauchen wir denn da? Und das hat ausgerechnet das erste Mal Konstantin Tsiolkovsky 1903. Das heißt, vor über 100 Jahren ist das Problem zumindest theoretisch gelöst worden mit der Tsiolkovsky-Gleichung, der Raketengleichung, die sagt, die Beziehung zwischen der Startmasse und der Endmasse in Abhängigkeit von der Endgeschwindigkeit und der Ausströmgeschwindigkeit, die ich habe. Und was das darstellt, ist, dass diese Startmasse die Endmasse plus Treibstoff ist, unter der Annahme vereinfacht, ich habe tatsächlich nur Treibstoff und meine Endmasse der Rakete. Dann ist es so, dass ich da eine Exponentialfunktion habe in Abhängigkeit von der Ausströmgeschwindigkeit, das heißt, es wächst sehr schnell. Und wenn ich da mal jetzt typische Zahlen einsetze, Endmasse 30 Tonnen für das Apollo 11 Landermodul, die Endgeschwindigkeit kennen wir, das waren unsere 11 Kilometer pro Sekunde. Beste heute verfügbare Triebwerk sind 4 Kilometer pro Sekunde Ausströmgeschwindigkeit und lese letztlich hier ab bei 11 Kilometer pro Sekunde, dann kommen wir auf 400 Tonnen Treibstoff, die wir brauchen, um 30 Tonnen in Richtung Mond zu bringen. Das Problem ist, das hat jetzt angenommen, ich habe Treibstoff und ich habe mein Landermodul. Aber irgendwo muss ich ja natürlich meinen Treibstoff auch noch einschließen. Das heißt, ich habe meine Tanks, ich habe sogenannte Strukturmasse. Das heißt, ich habe irgendwas, wo ich den Treibstoff drin halten muss. Und typischerweise, was möglich ist, zu sagen, ich habe eine Strukturmasse, die etwa 10% der enthaltenen Masse sind. Das heißt, um 400 Tonnen Treibstoff zu transportieren, brauche ich 40 Tonnen Strukturmasse. Dann bin ich schon bei 70 Tonnen, die ich hochbringen muss. Dann wäre ich entsprechend wieder bei fast 1000 Tonnen Treibstoff. Dann brauche ich wieder mehr. Das heißt, was ich Ihnen jetzt eben bewiesen habe, ist, dass es keine Raumfahrt gibt, weil es natürlich nicht geht. Gibt natürlich eine Lösung und die Lösung ist auch schon vor 100 Jahren fast entworfen worden, das ist die Mehrstufenrakete. Ich werfe nämlich nach und nach meine Strukturmasse ab, sodass ich nach und nach da immer weniger kriege. Natürlich muss ich damit zum Anfang auf eine mittlere Geschwindigkeit schon mehr bringen und so weiter, aber damit funktioniert das. Das heißt, das ist hier so ein typischer Start, wo man nach und nach sieht, wie die Elemente dann weggeworfen werden. Das bedeutet aber, für den Fall jetzt Apollo 11, wo wir die 400 Tonnen ausgerechnet hatten, dass um das im Mehrstufenprinzip zu machen, brauchte ich als Treibstoff in der ersten Stufe dort 2200 Tonnen, in der zweiten Stufe 450 Tonnen, in der dritten Stufe 105 Tonnen. Das heißt, wir reden jetzt nicht mehr nur von 400 Tonnen, sondern wir reden von 2600 Tonnen, die wir brauchen, um die 30 Tonnen letztlich Richtung Mond zu bringen. Also, um auf den Mond zu kommen, muss ich groß denken. Kleiner kriege ich es nicht hin, wenn ich bemannt zum Mond fliegen will. Und wenn ich das vergleiche mit den Raketen, die wir heute verfügbar haben, das ist so das System der Trägersysteme, die wir heute haben. Soyuz, was heute üblicherweise Richtung ISS geht, Langer Marsch 7 von den Chinesen, die H2B der Japaner, die Ariane 5 der Europäer, Falcon 9 von den Amerikanern von SpaceX. Die größte Rakete, die wir zurzeit haben, ist die Falcon Heavy. Und im Vergleich dazu die Saturn 5, dann sieht man letztlich, wir haben die Klasse, die etwa 20 Tonnen dorthin bringen kann. Aber was wir brauchen, ist, was 100 Tonnen in den niedrigen Orbit bringen kann, damit wir 30 Tonnen bis zum Mond bringen können. Also es gibt aktuell kein System, was 30 Tonnen bis zum Mond bringen könnte. In der Entwicklung ist die Big Falcon Rocket von SpaceX, die in die Richtung gehen soll. Und diese Entwicklung ist riskant, aufwendig und teuer. Man kann das vergleichen. Gleichzeitig mit der Saturn haben natürlich die Russen damals auch ihr Trägersystem entwickelt. Das hieß N1 für bemannte Missionen, etwa genauso groß, etwas weniger leistungsfähig, wäre in dem Diagramm eben nur auf 95 Tonnen gekommen, nicht auf 135 Tonnen. War ein Vierstufenkonzept, nicht ein Dreistufenkonzept. Die Russen haben das Ding viermal gestartet. Der Startversuch am 3.7.1969 war die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheitsgeschichte. Die haben hinterher 1,5 Jahre aufgeräumt, um das alles wieder zusammenzusammeln. Das heißt, das ist höchst nicht trivial. Das N1-Programm wurde 1974 dann aufgegeben. Wie sieht das heute aus mit der Raketenentwicklung? Ja, es ist nach wie vor so, dass es immer wieder Fehlschläge gibt, weil wir einfach eine hochkomplexe Technik haben, die wir Explosionsbedingungen aussetzen und die dort überleben muss. Ein Raketenstart ist eine andauernde Explosion in einem System komplexer Technik. Um das zu verdeutlichen, bisher gab es weltweit 126 Mondmissionen, nur 59 waren erfolgreich. Weniger als die Hälfte, weil es einfach schwierig ist. Was ich jetzt hier als Argument immer drin hatte, war, wir brauchen 30 Tonnen, um auf dem Mond zu landen. Wie Apollo, warum brauchen wir denn wirklich 30 Tonnen? Gut, wenn ich 2 Menschen auf den Mond bringen will, dann wiegen die vielleicht 200 Kilo. Das heißt, warum komme ich nicht mit 200 Kilo aus, sondern brauche 30 Tonnen? Tatsächlich ist das keine triviale Frage. Es gab nämlich die Idee tatsächlich eines 800 Kilogramm Landers von der NASA, 1962 entwickelt von Lord and Seal. Da war es so, dass die NASA der Ansicht war, die sind den Russen so weit hinterher, sie müssen jetzt irgendwie schnellstmöglich jemanden auf den Mond bringen und sie hatten nichts wie eine Saturn V 62 zur Verfügung. Das heißt, die Frage war, was könnte man denn mit der verfügbaren Saturn I, die sie damals hatten, auf den Mond bringen? Und die Idee war zu sagen, ja, wir schicken die Leute nur hin und die müssen dann sehen, bis auf der Erde die Saturn V ist und 2-3 Jahre später holen wir sie wieder ab, wenn die Saturn fertig ist. Das heißt, das war das Konzept der One-Way-Manned-Space-Mission. Das heißt, das ist im Prinzip denkbar. Es ist dann relativ schnell wieder aufgegeben worden, weil man doch gesehen hat, sie würden dort keine 2 Jahre überleben. Deswegen, also mit nur einem 800 Kilogramm Lander, der die Leute hinbringt, ist es nicht getan. Man muss sie auch wieder zurückbringen. Das heißt, was man braucht, ist zunächst mal, um wieder wegzukommen vom Mond, das heißt die Rückkehrmöglichkeiten. Da gibt es zwei Varianten. Der direkte Aufstieg, das heißt, ich nehme mein Raumfahrzeug und setze das auf den Mond und starte dann wieder vom Mond. Auch wenn in dem Diagramm der Dip des Mondes relativ klein war, heißt das trotzdem, dass ich Geschwindigkeit brauche. In dem Fall brauche ich 2,3 Kilometer pro Sekunde, um wieder vom Mond wegzukommen. Wenn ich das ausrechne nach Tsiolkovsky-Gleichung, brauche ich mindestens die doppelte Masse nochmal als Treibstoffmasse dazu, die ich für mein Raumfahrzeug habe. Das war der Entwurf der NASA für exakt dieses Szenario. Das heißt, ich brauche hier einen großen Tank, um den Rest des Raumfahrzeugs wieder hochzubringen. Zeigt sich, dass das mit 30 Tonnen insgesamt auch nicht machbar ist, sondern ich mehr brauche. Die Alternative ist die, die die NASA letztlich gewählt hat, nämlich ein Orbiter und nur einen ganz kleinen Lander. Das heißt, um dann den Mond-Orbiter wieder zu erreichen und nicht bis zur Erde zurückzukommen, brauche ich nur 1,7 Kilometer pro Sekunde. Damit brauche ich etwa die gleiche Masse Treibstoff wie Raumfahrzeug. Und dann reicht es gerade vom Treibstoff her. Was brauche ich noch für die Reise? Ich muss nicht nur vom Mond wieder wegkommen, sondern ich muss auch wieder in die Erde reinkommen. Und das Hauptproblem da ist die Erdatmosphäre. Gut, die ist für uns nicht so sehr ein Problem, aber für die Rückkehrenden schon, die da mit 11 Kilometer pro Sekunde dann durch die Erdatmosphäre brettern und letztlich dort beim Wiedereintritt werden Temperaturen zwischen 1200 und 1700 Kelvin erzeugt. Das heißt, ich brauche ein Hitzeschild und der wird üblicherweise so designt, dass er genau den aerodynamischen Anforderungen dort genügt. Das ist eine sehr komplizierte Rechnung. Der löst sich quasi im Laufe der Landung nach und nach auf, deswegen ablativer Hitzeschild. Das heißt, er wird von dem Gas nach und nach zerstört, kontrolliert und muss genau die richtige Dicke haben, dass er bis unten noch was hält und nicht schon vorher weg ist. Das heißt, er verdampft nach und nach, aber dieses Design ist hochkritisch. Und ein Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert hat, kennen wir alle vom Columbia-Desaster, wo der Hitzeschild aus Kacheln dort dann ein Löchlein hatte und letztlich die Columbia dann 2003. Was brauche ich noch? Die Menschen brauchen Stoffe, die ein Roboter nicht bräuchte, nämlich Atemluft, Wasser, Nahrung für Hinflug, Aufenthalt, Rückflug. Und da kann man ziemlich genau berechnen, wie viel das ist. Da gibt es sogar Normen, die wir von der ISS kennen. Die Zahlen sind mittlere Zahlen, je nachdem, ob man sich auf dem russischen oder dem amerikanischen Modul befindet, sind die Definitionen ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die Amerikaner müssen tatsächlich mit ein bisschen weniger Wasser auskommen als die Russen und haben dafür ein bisschen mehr Nahrung. Aber das sind Mini-Unterschiede. Also wir brauchen Sauerstoff etwa 0,8 Kilogramm pro Tag, Wasser 3,1 bis 3,6 Kilogramm pro Tag, feste Nahrung 0,6 Kilogramm pro Tag und produzieren CO2 etwa 1 Kilogramm pro Tag, Abwasser, natürlich was reinkam und festen Abfall. Gut, bei dem festen Abfall gibt es dann Unterschiede, ob es eine Langzeitmission ist oder eine kurze Mission. Die muss man auch irgendwie wieder loswerden. Man kann ja schlecht das Fenster aufmachen und es rausschmeißen. Das heißt, das loszuwerden ist auch nicht so einfach. Relativ einfach ist der Sauerstoff. Den kann ich entweder kryogen mitführen, wenn ich ihn sowieso für meinen Treibstoff brauche, oder aus Wasser durch Energie einfach das Wasser wieder aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff und den gewinnen. Was der Mensch letztlich braucht, ist genauso viel Sauerstoff, wie wir hier in der Atmosphäre haben. Das sind 21 Kilopascal Partialdruck für Sauerstoff. Das heißt, was man einmal machen kann, ist zu sagen, ich vergesse den Rest meiner Atmosphäre, was bei uns im Wesentlichen Stickstoff ist, und benutze nur diese Menge Sauerstoff. Das ist bei Apollo auch so gemacht worden. Das hat den Vorteil, dann brauche ich nicht noch irgendwelche inerten Gase wie Stickstoff mitzufliegen. Damit habe ich eine geringere Druckdifferenz nach außen. Das heißt, hat seine Vorteile, aber hat das Problem, dass dieser Sauerstoff hochreaktiv ist. Wenn ich eine reine Sauerstoffatmosphäre habe und eine hohe Brandgefahr, und entsprechend gab es dann in dem Konzept Todesopfer auf beiden Seiten, so auf der amerikanischen Seite Apollo 1, die Astronauten sind verbrannt in ihrer Kapsel, auf der russischen Seite Valentin Borodenko ist auch verbrannt bei den ersten Experimenten, die sie mit einer Sauerstoffatmosphäre gemacht haben. Apollo ist trotzdem weiter mit Sauerstoffatmosphäre gefahren. Die Russen haben sofort umgeschaltet auf eine natürliche Atmosphäre. Das heißt, die haben natürliches Luftgemisch genommen mit 79% Stickstoff. Und das ist auch das, was heute überall verwendet wird, weil das bisschen Stickstoff macht das Kraut nicht fett und das Risiko ist doch deutlich geringer dann. Wir müssen den Sauerstoff nicht nur zur Verfügung stellen, sondern wir müssen auch das CO2 wieder loswerden. Das heißt, das CO2 müssen wir irgendwie rausholen aus der Atmosphäre und wir können jetzt keinen Wald mitfliegen, um das CO2 rauszuholen, sondern man muss das Ganze chemisch machen. Die CO2-Konzentration sollte unter 1% bleiben, also ab 5% sind im Prinzip die Astronauten tot. Das heißt, es muss deutlich unter 1% bleiben. Was gemacht wird, sind man hat Adsorptionssysteme, das heißt, ich muss jetzt Chemie mitschleppen, in dem Fall Lithiumhydroxid, das bindet Kohlendioxid, wird dann fest plus Wasser. Das ist die Methode, wie es in den Raumanzügen verwendet wird. Problem ist, dass ich eben dieses Lithiumhydroxid noch mitschleppen muss, damit es das bindet. Es geht auch reversibel inzwischen, das wird an der ISS zum großen Teil jetzt gemacht. Ich habe diese Zeolithkristalle, in der Mitte kann sich so ein CO2 dann einfangen, wird dort gebunden und dann kann man das hinterher im Raum wieder freisetzen. Das heißt, wenn man das Ganze heiß macht draußen, dann kann das CO2 abdampfen in den Weltraum, so dass man letztlich mit weniger Material auskommt. Zum Wasser, das können wir erzeugen, wenn wir Wasserstoff und Sauerstoff haben, über eine Brennstoffzelle. Das heißt, da kann ich einfach das zusammenführen und auf die Art und Weise Wasser erzeugen. Allerdings machen wir das selten, weil natürlich, da müsste man pro Tag diese 3 Kilo mit pro Astronaut führen. Tatsächlich kann man Wasser sehr gut aufbereiten. Also in der ISS sind wir heute so, dass wir fast 100% recyceln. Da gibt es praktisch keinen Abfall. Das Wasser kann man alles mit einem Filtersystem gut genug aufbereiten, dass man da nicht viel mitbringen muss. Dann haben wir nicht nur die Stoffe, sondern wir haben auch das Problem der Temperaturen, dass die Oberflächentemperatur auf dem Mond nicht so angenehm ist wie hier auf der Erde, sondern da wir dort keine Atmosphäre haben, wird es einmal sehr kalt und einmal sehr heiß. Das heißt, nachts haben wir dort Temperaturen von minus 160 Grad Celsius und tagsüber in der Sonne kann man bis zu 130 Grad plus bekommen. Das ist tatsächlich ein Problem für alle chemischen Batterien, Akkus, die temperaturempfindlich sind, macht extreme thermische Spannung, da muss ich sehr auf die Materialien achten. Und ohne Atmosphäre wäre ich Wärme auch nur durch Abstrahlung los. Das heißt, das gibt dann ein besonderes Designkonzept. Deswegen sind Raumanzüge auch immer weiß, damit die sich nicht aufheizen. Heizen kann ich leichter als kühlen, weil ich eben zum Kühlen ohne Luft muss ich sehen, wie ich die Energie loswerde. Das geht eben nur durch Strahlung. Äquatornahe Landeplätze vermeiden, weil dort kommt die Strahlung zu stark rein. Kühlflächen an Raumfahrzeugen, Ähnliches. Was brauche ich noch und womit die 30 Tonnen voll werden? Das sind dann kleinere technologische und Massenbeiträge, weil die sind Standard, gibt es genauso für unbemannte Missionen, Energieerzeugung durch Photovoltaik oder Batterien, Brennstoffzellen, Kommunikation, ich muss ja irgendwie mit der Erde reden, Strahlenschutz, dicke Wände der Kapsel, Lagerregelung, Schwungräder, Gyroskope, Regeltriebwerke, damit man stabil das Ganze halten kann, sind auch noch alles Beiträge. Was sehr relevant ist für bemannte Missionen, ist Risikomanagement. Das heißt, ich muss natürlich sehen, dass ich möglichst, wenn irgendwas nicht funktioniert, einen Plan B habe. Das heißt, technischerweise habe ich überall Redundanz und doppelte Fehlertoleranz in allen technischen Systemen. Das heißt, ich muss eigentlich alles irgendwie doppelt auslegen, doppelt mitführen, damit, wenn irgendwas ausfällt, ich einen Plan B habe. Brandschutz ist extrem wichtig, weil wenn es da einmal brennt, selbst wenn ich das gelöscht kriege, ich kann ja nicht das Fenster aufmachen, um den Rauch rauszulassen. Und tatsächlich bei einem Rauch, Menschen sterben beim Brand, Menschen sterben am Rauch, nicht am Feuer. Das heißt, das Wichtigste ist, irgendwie den Rauch loszuwerden. Das heißt, da gibt es Adsorptionssysteme, die dann den Rauch binden können. Ist sehr schwierig. Luftschadstoffe müssen dann rausgebracht werden. Was ein kritisches Bauteil ist, sind Absprengtriebwerke, das sogenannte Launch Escape System, was alle bemannten Missionen haben, dass wenn beim Start bei dieser Riesenexplosion irgendwas schief geht, dann wird die Kapsel der Raumfahrer abgesprengt durch eine eigene Explosion und kann dann sicher am Fallschirm zur Erde zurück. Das war zum Beispiel relevant im November letzten Jahres, als genau das bei der Soyuz passiert ist. Da gab es einen Fehlstart und dann ist das Launch Escape System aktiviert worden. Die sind rausgekatapultiert worden und sicher zur Erde zurückgekommen. Das heißt, die Mission an sich war zwar verloren, aber es gab keine Probleme für die Raumfahrer. Auch das SpaceX, die Dragon-Kapsel, die dort jetzt entwickelt wurde, hat natürlich ein Launch-Escape-System und das sollte jetzt am 20. April getestet werden. Und das Ergebnis war, dass die Explosion dann letztlich so gewaltig war, dass von der Dragon-Kapsel nichts mehr übrig ist. Das heißt, auch selbst dieses Sicherheitssystem zu entwickeln, ist alles andere als einfach. Das Ganze will man auch quantifizieren. Das heißt, zum Risikomanagement schaut man, was kann denn alles schiefgehen. Das ist für Apollo im Detail gemacht worden, zu sehen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass irgendwas schief geht. Und als sie alles durchgerechnet haben, haben sie ausgerechnet, die Überlebenswahrscheinlichkeit der Astronauten beträgt 5%. Das heißt, das war selbst den Astronauten zu einem großen Teil klar. Der Neil Armstrong hat gesagt, I would rate it a 50-50 chance of making it back. Michael Collins hat sogar gesagt, it was 10% shoot planning and 90% blind luck. Das heißt, den Astronauten war das klar. Tatsächlich war es auch so, es gab ein fertiges NASA-Protokoll, was passiert, wenn es schief geht. Der Richard Nixon hat eine fertig geschriebene Rede, was passiert, wenn die nicht zurückkommen. We'll stay in peace, we'll stay on the moon to rest in peace. Also es war mit dieser Risikoanalyse relativ wahrscheinlich für alle, dass es nicht gut geht oder dass eine hohe Wahrscheinlichkeit da ist, dass es nicht gut geht. Dann kamen natürlich die Entscheidungsträger in der NASA ins Spiel, die gesagt haben, das können wir der Öffentlichkeit so nicht verkaufen, die Zahlen. Also wir lassen das mit dieser Risikoanalyse und haben gesagt, ja, wenn wir das alles richtig bauen, dann wird das schon funktionieren. Es hat ja bei Apollo auch funktioniert, ist aber dann so weitergelaufen bis zum Shuttle-Desaster, das heißt zwei Shuttles dann doch verloren mit den entsprechenden Opfern. Und erst danach ist dann auf NASA-Seite wieder eine Risikoanalyse eingeführt worden. Heutzutage sagt man, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit größer als 99% sein muss, damit man eine Mission macht. Was heißt, immer noch 1% erlaubt man für einen Fehlschlag. Und das macht man dann in Kombination von all den Elementen. Hier ist mal so eine Analyse nur für das Launch Escape System für Apollo im Nachhinein gemacht worden. Das heißt, selbst dort, dass man eine 1% Wahrscheinlichkeit hatte, allein durch das Launch Escape System zu sterben. Das ist natürlich ein signifikanter Kostentreiber, weil man eben Sachen 100-mal testen muss, alles mit großer Redundanz bringen muss. Und während man bei einer Mission im niedrigen Erdorbit sagt, eine bemannte Mission ist etwa 10-mal so teuer wie die gleiche robotische Mission, reden wir für eine Mondmission eher von einem Faktor 100. Weil wir einfach tatsächlich sagen, die Leute sollen eine vernünftige Überlebenschance haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, mit einer bemannten Mission kann man deutlich flexibler reagieren. Der Michael Collins hat dort unerwartet eine merkwürdige Farbe in einem Mineral entdeckt, relativ weit weg von dem Stein, hat den Stein dann mitgenommen, zurück auf die Erde. Und das hat einige Aufschlüsse darüber gegeben, dass tatsächlich sich die Mondstruktur sich etwas anders entwickelt hat, als man bis dahin gedacht hatte. Also Flexibilität hat auch Vorteile. All die Sachen konnte man sich im Prinzip denken. Was es auch gibt, sind unerwartete Probleme, die tatsächlich keiner vorher sich gedacht hat. Und zwar das Hauptproblem aller Mondmissionen bisher war Staub. Auf dem Mond habe ich Regolithstaub, das ist letztlich das, wo der Fußabdruck drin ist. Dadurch, dass die Oberfläche permanent mit Mikrometeoriten beschossen wird, die nach und nach diese Fläche zermahlen, macht Staubkörnchen in Größe von Submikrometer bis etwa 100 Mikrometer, sind leicht magnetisch durch Eisen drin, sind sehr scharfkantig, weil die werden halt rausgeschlagen und schmelzen auf und erstarren dann relativ schnell. Und das Hauptproblem dort ist, da es keine Atmosphäre ist und ich UV-Strahlung von der Sonne drauf habe, laden die sich leicht auf. Das heißt, der Staub ist immer leicht geladen und damit klebt er an allen Oberflächen. Man sieht hier, der ist ringsüber grau. Der Staub kriecht halt überall hoch, blockiert Scharniere der Raumanzüge, hat sich tatsächlich, wenn man draußen arbeitet, dann durch die drei Lagen Kevlar seine Raumstiefel gefressen. Das heißt, er hatte dann ein Leak in seinem Raumanzug durch einfach die Reibung mit dem Staub dazwischen, blockiert Fenster und Helme der Kameras und auch Abbürsten funktioniert ganz schlecht, weil es einfach durch die Aufladung überall dran klebt. Ist relativ klar, dass der Staub verschiedene Geräte hat ausfallen lassen, das Seismometer schon auf Apollo 11 dadurch, durch Überhitzung, weil er einfach ringsrum an die Radiatoren dran geklettert ist. Der chinesische YouTube-Rover, dort war es wahrscheinlich das Gelenk der Solarpaneele, was er blockiert hat. Und bei Apollo 17 wusste man, man muss was mit dem Staub machen. Sie haben einen Staubsauger mitgebracht, war überlastet, hat also auch nicht funktioniert. Das Problem da ist auch, die Teilchen, die jetzt an ihren Raumanzügen hatten, die sind scharfkantig und werden dann, sobald sie sich entladen können, in der Atmosphäre, im Inneren der Raumfähre freigesetzt und schwirren durch die durch das Landemodul und bewirkt eine, was Sie haben es genannt, Mondheuschnupfen. Ist eine Form von Silikose, das heißt die Bergarbeiterkrankheit, die hier auf der Erde bekannt ist, viele Opfer hat. Die Teilchen gelangen, weil sie klein sind, sehr scharfkantig in die Lunge, zerschneiden die Lungenbläschen, gelangen zum Teil sogar weiter in die Blutbahn, geben dort Eisen ab, können zu Vergiftungen führen. Ist problematisch. Es gibt viele Ideen, was man dagegen machen kann. Weil die geladen sind, kann ich die ganze elektrostatisch oder magnetisch entstauben. Das ist noch nicht ausgereift. Also es gibt viele Konzepte, aber um es zu testen, muss ich es halt auf den Mond bringen und es ist schwierig. So was braucht man wirklich insgesamt, um zu sagen, wir wollen wieder auf den Mond. Hauptsächlich Ingenieurskunst. Es sind viele, viele kleine technische Details. Es gibt kein prinzipielles Problem, aber um all das zu lösen, man muss sich klar machen, 1965 arbeiteten 400.000 Menschen im Apollo-Programm. Wir haben hochkomplexe Systeme, Rakete, Raumfahrzeug, Design, Konstruieren, Testen. Und das Wissen von damals ist im Detail nicht mehr da. Die Leute gibt es nicht mehr. Es ist Ingenieurskunst. Die Materialien haben sich verändert. Wir können heute viele Sachen besser, aber letztlich muss man es alles zusammenbringen und die entsprechenden Verarbeitungstechniken müssen damit neu erfunden werden. Man braucht diesen Aufwand wieder. Und um die Leute zu bezahlen, brauche ich einfach Geld. Die aktuelle Schätzung der NASA für eine Mondmission sind 133 Milliarden Dollar. Das ist nötig, um Menschen von der NASA zum Mond zu bringen. Vergleich, das passt ungefähr zu Apollo. Apollo waren 120 Milliarden Dollar nach heutiger Kaufkraft. Da waren die Sicherheitsansprüche ein bisschen geringer, deswegen etwas geringere Zahl. Aber es ist nicht so unterschiedlich. Im Vergleich, das NASA-Budget beträgt 21 Milliarden Dollar 2019. Das umfasst aber sehr viele Aufgaben. Das ist nicht nur die Mondmission, sondern Wettersatelliten, Aufklärung. Da gibt es sehr viel. Und diese 21 Milliarden sind 0,4% des aktuellen Haushalts. 1965 waren das für die Mondmission 4% des Haushalts. Das heißt zehnmal so viel. Es wäre möglich, diese 133 Milliarden, man kann es vergleichen zum Beispiel mit den Militärausgaben von 650 Milliarden, dagegen ist eine Mondmission wenig. Allein die Erneuerung der Kernwaffen, die die Amerikaner planen, kostet 500 Milliarden. Auch dagegen sind 133 Milliarden wenig. Es ist also nicht abzusehen bei der derzeitigen Politik, dass die NASA zum Mond fliegt, wenn man das anschaut. Wie wird es also aussehen? Ich wage ein paar Vorhersagen. Tatsächlich ist es so, das NASA-Weltraumprogramm ändert sich alle 8 Jahre, nämlich mit jedem neuen Präsidenten. Obama hat das Constellation-Programm eingestampft, hat umgestellt auf das Space Launch System. Das hat de facto sowas wie 20 Milliarden Entwicklungskosten vernichtet. Da sehe ich nicht, dass tatsächlich die NASA alleine das schafft. Aber die Möglichkeit ist natürlich, die steigen jetzt um auf private Investoren. Das sind die drei großen Firmen, SpaceX, Blue Origin und Boeing, die dort sehr aktiv sind. Die sind stark staatlich subventioniert, das heißt, die erhalten schon sehr viel Geld von der NASA über Aufträge, aber haben eben auch noch eigenes Geld, insbesondere dann private Investoren. Und so ist es so, dass der erste Flug um den Mond ohne Landung von SpaceX ist schon verkauft an einen superreichen Yusaku Maezawa, der damit 2023 um den Mond fliegen will. Er hat Stillschweigen bewahrt, wie viel er letztlich gezahlt hat. Aber tatsächlich gibt es privat inzwischen so viel Geld, dass diese privaten Investitionen vergleichbar sein können mit der ganzen staatlichen Investition von der NASA. Das heißt, die Möglichkeit, dass das Geld privat aufgebracht wird, ist nicht gering. Eine andere Möglichkeit, zum Mond zu kommen, ist, wenn man sich einfach die Raumfahrtentwicklung aktuell anschaut, wer denn die führende Raumfahrtnation in der Welt ist, dann ist das China. Wenn ich mir allein die Startstatistik 2018 anschaue, dann hatte China 10 Raketenstarts mehr als die USA. 2019 bis gestern war es einer mehr als die USA. Aber man muss ganz klar sagen, die Chinesen sind weltraumtechnologisch jetzt ein ganzes Stück weiter. Und was hier gezeigt ist, ist eine Aufnahme, nämlich von der chinesischen Mondmission Chang'e 4. Einmal der Rundumblick von der Rückseite des Mondes. Das heißt, die sind dort technologisch durchaus zurzeit sehr gut da und haben bemannte Mondflüge um 2030 geplant. Wie kommt man also zum großen Schritt? Zusammenfassend, bemannte Mondmissionen sind ingenieurtechnische Meisterleistungen. Ich hoffe, das habe ich klar gemacht. Da gehört so viel dazu, das zu realisieren. Das ist nicht einfach. Nichts davon ist trivial. Ich habe aber auch versucht klarzumachen, dass wir das im Prinzip wissen, wie es geht. Es gibt durchaus viele Details, die wir klären müssen, aber im Prinzip haben wir das Know-how. Wir müssen ingenieurtechnisch das entsprechend umsetzen. Deswegen brauchen wir, gut, wenn die Chinesen es machen, kommen wir wahrscheinlich mit 100 Milliarden hin. Wenn es die Amerikaner machen, enden wir bei 150 Milliarden. Je nachdem, wer immer die aufbringt, wird es schaffen. Ob die aufgebracht werden, ist eine Frage von privaten Investoren und Politik und damit jenseits des Themas der Vorlesung hier. Danke.
Hinkommen ist verdammt schwierig. Vom Mond wegzukommen geht leichter. Der Physiker Volker Ossenkopf-Okada erzählte uns viel über die enormen Hindernisse, die einer Reise zum Mond im Wege stehen. Gesprochen hat er auf einer Ringvorlesung der Universität Köln am 22. Mai 2019 aus Anlass der ersten Mondlandung. Sie stand unter der Überschrift Mondspiegelung – mediale Aneignungen des Erdtrabanten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.